Servus miteinander zu einer weiteren Folge von Bergtratsch, unserem Hüttenpodcast. Heute habe ich mich in der Früh aufgemacht und bin zur Wiesbadener Hütte geradelt mit dem E-Bike. Bei meinem letzten Besuch während meiner Tour fiel das Gespräch kurzfristig aus und heute sitzen wir hier oben auf gut 2400 Meter. Die Frühstückszeit ist vorbei, die Seilschaften sind unterwegs im Berg und mir gegenüber sitzt der Hüttenwirt der Wiesbadener Hütte. Grüß dich, Emil. Servus.
Servus.
Seit wann bist du denn hier bei der Wiesbadener Hütte Hüttenwirt und beschreib mal kurz die Hütte hier.
Ja, ich bin seit Sommersaison 2019, also jetzt die dritte Sommersaison Hüttenwirt. Die Wiesbadener Hütte ist eine relativ große Alpenvereinshütte, ein bedeutendes Ausflugsziel auch von der Bieler Höhe weg. Da kann man ja relativ einfach hochwandern, gibt es einen guten Weg rauf. 2,5 Stunden und es kommen auch jetzt auch immer mehr E-Biker rauf. Dann haben wir viele Ausbildungskurse hier, weil wir ein gutes Ausbildungsgelände im Eis und im leichten Fels haben fürs Bergsteigen. Dann kommen viele Gipfelaspiranten, vor allem für den Bitspreen oder die Dreiländerspitze und auch viele Wanderer. Also wir haben alle möglichen Gästeschichten da. Die Hütte hat im Normalbetrieb 180 Schlafplätze, also eine große Hütte, eine große Terrasse und entsprechend viel Betrieb da im Sommer. Wintergeschäft habe ich bis jetzt noch nicht so viel mitbekommen, weil meine erste Wintersaison 2020 ist dem Coronavirus dann nach 4 Wochen zum Opfer gefallen. Deshalb kann ich über die Wintersaison eigentlich noch nicht so viel noch so viel berichten.
Du hast gerade gesagt, jetzt seit 2019, jetzt im Vorgespräch, das ist nicht deine erste Hütte, die du hast. Wo warst du denn vorher unterwegs?
Ja, ich war vorher schon 9 Jahre lang, habe ich auch eine große Alpenvereinshütte gehabt, die Kürsinger Hütte am Großvenediger. Das ist von der Größe her fast vergleichbar, aber noch schwieriger erreichbar und ein bisschen. Also weniger Tagesgeschäft und so weiter, also mehr reine Bergsteigerhütte.
Das heißt, die großen Berge ziehen dich dann an, der Pizbuin hier, der Hausberg, ja. Der Wiesbadener ist ja letztlich auch der größte Berg hier im Vorarlberg, der höchste Berg im Vorarlberg.
Die großen Berge weiß ich nicht. Also die eine Hütte, ich habe mir ja nie gedacht, dass ich irgendwann einmal Hüttenwirt wäre. Das war in meiner Lebensplanung eigentlich überhaupt nicht vorgesehen. Ich habe Bergführerausbildung gemacht und war eben dann. Durch das, dass ich aus Neukirchen am Großvenediger in Pinzgau bin, halt, der Venediger war mein Hausberg und so bin ich dann irgendwie in irgendeinem Punkt dann zur Hütte gekommen, weil es geheißen hat, okay, der alte Hüttenwirt, der würde gern die Hütte aufgeben und sie suchen wen und dann habe ich mir gedacht, da backe ich jetzt an und so bin ich Hüttenwirt geworden. Aber es war eine harte, aber sehr gute Schule und ich glaube, das war der Grund, warum ich dann überhaupt hierher gekommen bin, weil durch diese Erfahrung ja die Chance gehabt habe, dann von der Sektion Wiesbaden, dass wir da das zugetraut haben, dass ich auch diese Hütte da managen kann, vom Gästeaufkommen und von der ganzen technischen Seite und von der Organisation.
Jetzt 170, 180 Betten ist natürlich schon eine Hausnummer. Es sind auch, ich denke fast, dass das jetzt hier so in dem Silvretta-Gebiet schon eine der größten oder wenn nicht sogar die größte Hütte ist, oder?
Die größte, ja. Es gibt einige große Hütten, aber von den Gästeplätzen ist sicher eine der größeren Hütten in Westösterreich. Und auch vom Geschäftsaufkommen entsprechend, vom Umsatz. Und ja, das war dann auch der Grund, dass ich dann diese Hütte genommen habe, weil ich eben dann wieder auf der Suche nach einem Pachtobjekt war. Ich habe mehrere in Aussicht gehabt, aber ich habe mich dann letztendlich für die Wiesbadener Hütte entschieden. Eben aufgrund von dem, dass eben so ein interessantes Objekt eben von den verschiedenen Gästegruppen und von der Größe her eigentlich ist.
Genau, du hast es angesprochen, auch vorhin schon die verschiedenen Gästegruppen umrahmt, also jetzt für diejenigen, die noch nie auf der Wiesbadener Hütte waren, in der Tat hier wirklich umrahmt von den Pizbuin, Silvretterhorn, Dreiländerspitze, Schneeglocke, also wirklich auch einige Berge, die man, wenn man jetzt nicht der erfahrene Tourengänger und Bergsteiger ist, dann schon auch mit einem Bergführer machen kann. Das heißt, ihr erlebt natürlich hier auch schon einiges an Seilschaften, die kommen. Ich selber habe es 2017 gemacht mit dem Pitzbuin, dass wir dann einen Bergführer hatten, der dann hier hochkam und dann hat man sich vorher abgesprochen. Ist das irgendwo so eine spezielle Art der Leute, die das machen, oder ist das auch so querfeldein, dass das jeder irgendwo mal versucht, so einen tollen Gipfel zu machen?
Ja, jeder wird das nicht machen, also eine gewisse Bergaffinität braucht man natürlich, so rein aus Prestigeprojekt gibt es wahrscheinlich auch ein paar, die das machen. Aber natürlich ist die Wiesbadener Hütte eine ganz klassische Bergführerhütte. Ich muss sagen, wir haben da sehr gute Zusammenarbeit, würde ich das nicht nennen, ein sehr gutes Zusammenleben da mit den örtlichen
Bergführerbüros,
ja, Bergführervereinigung, also sowohl von der Tiroler als auch der Vorarlberger Seite. Das ist ja eine weitere Besonderheit von der Wiesbadener Hütte, dass eigentlich von zwei Seiten, von zwei Talschaften eigentlich gut zugänglich ist, da vom Pass her. Und ja, die Kooperation, vor allem von so hohen Berge mit Hütte und Bergführer, das ist ein ganz wichtiges Zusammenarbeiten, weil es ist immer gut, wenn man da gute Bergführer vor Ort hat, die eben eine Spur anlegen, die unterwegs sind. Die können eben, wenn irgendwas passiert, direkt vor Ort, direkt mal eingreifen oder mal einen guten Tipp geben, für Seilschaften, die ohne Bergführer unterwegs sind. Wenn es irgendeinen Unfall gibt, dann ist auch gleich wer vor Ort, der da eingreifen kann. Und das ist ganz wichtig, dass man da diese Zusammenarbeit, dass die gut funktioniert.
Bekommt man da, oder gibt es viele Unfälle? Bekommt man das da schon mit? Tödlich glaube ich jetzt glücklicherweise gar nicht, also zumindest mal die letzten 2 Jahre, wo ich es jetzt nicht
Unfälle mitbekommen habe. Unfälle gibt es sicher laufend, sage ich mal, das meiste, das sind eben relativ glimpfliche Sachen. Ja. Wir sind in Mitteleuropa oder vor allem in Österreich da ein bisschen in ich würde es fast ein gelobtes Land nennen, weil wahrscheinlich 90% oder 95% wird inzwischen einfach mit dem Hubschrauber ganz rasch und ganz schonend einfach geborgen und sofort irgendwo in die beste medizinische Versorgung abtransportiert. Aber daneben ist natürlich auch ganz wichtig, dass es noch dieses klassische Rettungsnetz mit der Bergrettung oder so gibt, nicht, wenn wirklich ein schlechtes Wetter ist, aber wirklich Dunkelheit und so weiter, die dann auch Bergungen durchführen können. Also heuer im Winter war mal so ein Fall, also die Hütte war ja nicht offen, aber es hat da einen schweren Unfall gegeben, da am Gletscher. Der Gletscher geht sehr stark zurück und von oben her, die sind von der Schweizer Seite gekommen, von oben her fährt man so über die Kruppe rüber, ist nach unten nicht einsehbar, war schlechtes Wetter, Nebel, und da ist einer dann über die Abbrüche abgestürzt und hat sich da eben schwer verletzt, und dann war ein schwieriger Einsatz bei sehr schlechtem Wetter, wo sie eben von der Bieler Höhe aufgestiegen sind und den Verletzten da den ganzen Weg da abtransportieren haben müssen. Und das ist auch wichtig, dass es das noch gibt. Und muss man unbedingt schauen, dass immer diese Möglichkeiten erhalten bleiben und dass dieses Rettungsnetz so erhalten bleibt.
Jetzt bist du selber, und hast auch gerade gesagt, auch Bergführer gewesen. Warst du schon auf einer dieser Gipfel? Warst du auch selber jetzt hier schon auf dem Pitzbuin?
Ich war da schon überall drauf, aber ich muss jetzt sagen, in meiner Zeit jetzt, wo ich da Hüttenwirt bin jetzt, ich komme fast nicht aus der Hütte raus. Also die Arbeit ist schon so umfangreich und die Präsenz schon auch wichtig, dass man fast keine Zeit hat, dass man irgendwo hinkommt. Also wenn jetzt die Familie da ist, dann schaffe ich es manchmal, dass wir uns einen halben Tag irgendwo freimachen, und ich habe noch kleine Kinder, die sind, also meine kleinen Buben, die sind 4 und 6 Jahre alt, und dann gehen wir halt da auf die Grüne Kruppe oder da Richtung Radsattel, da sind so kleine Seen, also es ist auch sehr schön zum Wandern herum. Das schaffe ich so nebenbei, aber die großen Gipfel momentan, die mache ich jetzt, während die Hüttenwirt bin, nicht.
Also ich kann es nur bestätigen, was die schönen Wanderwege angeht. Also ich habe das einmal hier schon übers Hohe Rad gemacht, was auch ein spannender Gipfel ist, als auch zum Erwandern ein schöner Gipfel. Man muss nicht klettern dort. Aber auch wenn man einen Hennekopf zuerst macht und dann über einen Radsattel herkommt, gibt es schon wunderschöne Touren. Aber du kannst damit schon mal, wenn du schon oben warst, zumindest mal mit den Gästen, die noch hoch wollen, aber auch mit den Bergführern natürlich auf Augenhöhe auch dich austauschen und sprechen, weil man ist ja schon ein Ansprechpartner auch für viele dann.
Also das hilft mir sicher, dass ich Bergführer bin. Also ich kann sehr gut verwerten, was mir die Leute zutragen an Informationen, und ich kann auch sehr gut einschätzen, wenn Leute zu mir kommen und irgendeinen Ratschlag wollen, weil eins muss man immer sagen, der Berg selber ist ja in den meisten Fällen per se nicht die Gefahr, sondern der Mensch am Berg, also das subjektive Element, das ist eigentlich das, was dann das ausmacht. Und wenn jetzt unerfahrene Leute kommen und irgendwelche Touren geplant haben, dann kann man schon einmal sagen, passt auf, macht das doch so, oder das passt für euch viel besser. Da kann man dann schon ganz gute Ratschläge geben, weil man einfach die Leute mit dieser Erfahrung ganz gut einschätzen kann. Was kann man denen zutrauen, was können die sich selber zutrauen?
Jetzt hast du vorhin gesagt, 180 Betten. Ihr habt aber jetzt auch, glaube ich, während der Corona-Phase ein bisschen zurückgeschraubt oder mussten auch wahrscheinlich. Aber das ist schon auch verbunden mit einem wahnsinnigen Personalaufwand, oder? Was ihr hier oben habt.
Ja, allein ist man sowieso nichts. Ja. Man muss immer, das ist immer eine Teamleistung. Ich habe das Glück gehabt und auch die richtige Entscheidung getroffen damals, dass ich einen bestehenden Mitarbeiterstamm eigentlich großteils übernommen habe, auf dem aufbauen konnte. Und also wir sind jetzt in der Hochsaison meistens so ungefähr 10, manchmal sogar mit der Aushilfe mehr Leute herum, die die Hütte managen. Es ist ja nicht nur die in der Hütte selber, sondern es ist auch rundherum einiges zu machen. Dann haben wir durch den großen Betrieb auch einen logistischen Aufwand mit der ganzen Versorgung. Also wir müssen ja alles von der Pieler Höhe, da wird es angeliefert, müssen wir auf die Hütte hochbringen. Wir haben in dem Sinn keine Seilbahn, sondern wir haben eben unseren Versorgungs- und unseren Verbindungsweg da. Den müssen wir als Pächter auch erhalten, vertraglich. Das heißt, das kommt auch noch dazu. Und mit dem ganzen Rundherum kommt doch einiges an Arbeitspaketen da daher, die man halt Tag für Tag da bewältigen muss.
Das heißt, der Weg vom Stausee hoch zu, die Fahrstraße, also Fahrstraße in Form...
Unter Anführungszeichen
Fahrstraße. Unter Anführungszeichen, also was jetzt nicht heißen soll, dass jemand denkt, er kann mit dem Auto hier hochfahren, das ist gesperrt, also das dürft ihr machen. Und man darf offiziell auch mit dem E-Bike hochfahren, da habe ich mich auch vorher noch mal informiert. Dafür seid ihr verantwortlich, dass die einigermaßen im Schuss ist?
Es ist ja vertraglich immer so geregelt. Also das hat zwei Komponenten. Für uns ist ja das die Lebensader, dieser Weg hoch. Und deshalb müssen wir ihn in irgendeiner Form erhalten. Wenn der zu schlecht wäre, also, dann wäre ja das mit viel zu großem Materialverschleiß verbunden. Man kann auch nicht mit einem normalen PKW, kann man sowieso nicht hochfahren. Es ist relativ steil, es gibt enge Kurven. Also wir können nur mit guten Geländechips, also mit wirklichen Chips arbeiten und landwirtschaftlichen Gerät, wo man die schweren Sachen hochfahren können, weil die ganzen Getränke und so weiter, kann man mit einem normalen Anhänger oder so überhaupt nicht bewältigen.
Also was die Steinheit angeht, kann ich es nur bestätigen, wenn man jetzt nicht so der erfahrene E-Bike-Fahrer ist, da kann man auch an der Steinheit mal mit dem E-Bike scheitern.
Ja, bergauf ist nicht so das Problem, kann man immer schieben, das größere Problem ist bergab, wo ich immer darauf hinweisen muss. Mit den E-Bikes ist auch so eine Sache, also das haben wir erst heuer wirklich hinbekommen, damit dass das offizielle Mountainbike-Strecke in das Netz aufgenommen wird, und zwar auch mit einer gewissen Regelung. Wir haben ja unten, vor allem rund um den Silvrettersee, sehr viele Wanderer, auch ältere Wanderer, dann Kinderwegen, die da unterwegs sind, und da haben wir ein bisschen eine zeitliche Staffelung, so dass man sagt, okay, bis vor 10 Uhr wäre eine Radfahrzeit und dann wieder nach 15 Uhr, damit die Fußgänger nicht mit den Radfahrern da kollidieren, vor allem unten am See selber, wo das immer Probleme macht. Also es sind enge Kurven, und wenn da die Radfahrer vorbeipfeifen und dann die Kinderwegen, das funktioniert nicht gut.
Jetzt sind wir zurück auf das Thema Personal. Wenn ihr jetzt 10 Leute habt, einen guten Stamm, 10 Leute, das sind jetzt alles Angestellte oder ist da auch Familie schon mit inbegriffen oder sind das so die Joker in der Hinterhand, die man immer wieder
braucht? Ja, da ist schon die Familie auch mit einberechnet. Ja. Also jetzt war letztens der Arbeitsinspektor da, der hat gleich gesagt, ja, der Chef, der zählt nicht zu den Arbeitern, aber das sehe ich schon ein bisschen anders. Also wir greifen schon auch selber hin, ja. Also das funktioniert nicht anders.
Und dann ist es schwer jetzt dann, auch wenn man einen gewissen Stamm hat, ein bisschen eine Fluktuation wird es vielleicht geben, schwer aktuell auch Personal zu finden?
Ja, ich würde mal sagen, für die Hütte kurzfristiges Personal, vor allem in den Sommermonaten zu finden, ist schon möglich. Was schwierig ist, ist eben langfristiges Personal, Stammpersonal zu finden, das eben die ganzen Saisonen durchmacht und dann auch für mehrere Saisonen dann im Betrieb bleibt. Das ist für mich die größte Herausforderung. Also ich habe sehr viel Erfahrung in den Hochsommermonaten Juli, August mit Studenten, Schülern und so weiter. Das ist meiner Meinung nach kein Problem, dass man da jemanden findet. Aber es ist halt das Problem, die kommen dann nicht direkt aus der Gastronomie. Die muss man mal einlernen, dann muss man mal schauen, ob die Schlagzahl überhaupt so wirklich durchhalten. Und dann meistens sind es halt dann Ende August oder Anfang September müssen die wieder in die Schule gehen oder studieren. Und dann das nächste Jahr kommen wieder neue Leute. Ja. Und also es braucht immer eine Mischung. Ja. Also das Aushilfspersonal, das ist verfügbar in der Hochsaison, aber was halt schwierig wird oder immer schwieriger wird, ist das gute Stammpersonal. Mhm. Das muss man richtig hegen und pflegen. Und dann, ja, weiß ich jetzt nicht, wie sich das in den nächsten 15 Jahren entwickelt. Also bei uns wird ja auch ein Generationenwechsel irgendwann einmal geben. Muss man schauen, wie wir das schaffen.
Okay. Jetzt hast du erzählt, du hast noch nicht so einen richtigen Winter mitmachen können oder immer nur so mit ein bisschen angezogener Handbremse hier. Aber erzähl trotzdem, ich habe mal auf der Webseite gesehen, ihr hattet dieses Jahr, wenn es so dabei geblieben war, vom 18. Februar bis 2. Mai geöffnet gehabt. Das heißt, ihr habt natürlich die Funktion der Schutzhütte hier, ihr habt die Funktion der Übernachtung hier. Da wird es sich wahrscheinlich dann ausschließlich um Skitouren handeln, oder?
Zum größten Teil Skitourengeher, das ist ja ein ganz international, weltweit bekanntes Skitourengebiet. Also in der Zeit, wo ich 2020 in diesen 4 Wochen, wo ich da war, haben wir alles gehabt. Von Amerikanern, Japanern, Engländern, Franzosen, Spaniern, ist alles da. Es ist wahrscheinlich durch die Weltliteratur von Hemingway so bekannt. Er war ja da in der Silvretta, in meinem Haus war der Skifahren und hat das bekannt gemacht. Und da die Durchquerung Heidelberger Jamdal. Wiesbaden, eine Hütte, da ist weltweit alles unterwegs. Also ich habe zwar auf der Wiesbaden, eine Hütte, nur einen kurzen Winter gehabt, aber ich traue mir schon sagen, dass ich eine sehr gute Erfahrung habe mit Winterhütte, weil auf der Krösinger Hütte habe ich auch eine lange Saison gehabt, von Anfang März durchgehend geöffnet. Und die ist, würde ich sagen, noch schwieriger erreichbar wie die Wiesbaden, eine Hütte. Im Winter, wobei die Wiesbadener Hütte ja, das ist ja eine kürzliche Entwicklung, dass sie relativ schwierig erreichbar ist. Das Silvretta, die Ilwerke haben den Silvretta-Stausee, haben sie ja zu einem Pumpspeicherkraftwerk umgebaut. Das ist eben 2019 dann in Betrieb gegangen und seitdem kommen wir ja nicht mehr über die Eisfläche. Vorher war ja die Eisfläche Wintersportgebiet mit Langlaufloipe, Winterwanderweg und so weiter. Und da haben wir eben auch mit Skido und schwererem Gerät hat man da die Hütte erreichen können und das geht jetzt seitdem nicht mehr. Und ich würde auch sagen, das ist einer von den Hauptgründen, warum ich überhaupt jetzt der Hüttenwirt bin, weil wenn das nicht gewesen wäre, dann hätte es wahrscheinlich keine Pächterwechsel und so weiter gegeben. Das war sicher einer von den Hauptgründen, warum ich da jetzt bin. Und durch meine Erfahrung auf der anderen Hütte war das auch ein ganz wichtiges Argument für mich als Hüttenwirt, weil ich eben da gesagt habe, okay, das habe ich nicht so. Ich traue mir das zu, dass ich die Situation managen kann. Aber natürlich, von der ganzen Versorgungsseite funktioniert das nicht mehr so wie früher. Man muss schauen, wie sich das entwickelt. Es gibt nach wie vor Gespräche mit den Illwerken, dass dieser Winterzugang verbessert wird. Definitives Projekt liegt aber immer noch nicht am Tisch, wie das in Zukunft dann gesichert werden soll. Und deshalb ist mein Konzept für die Versorgung im Winter ganz klar. Also Hubschrauber, weil das einfach eine sichere Sache ist und die Mengen für die Größe von der Hütte, die man da braucht, kann man sonst eigentlich nicht wirklich bewältigen. Also nur mit einem Skido oder so. Wenn man da keine ordentliche Piste hat oder keinen ordentlichen Zugangsweg, kann man das nicht machen.
Das heißt, die Ware, die ihr braucht, wird dann in der Saison, je nach Länge, mehrmals hochgeflogen? Oder schaut man, dass man das auf einen Schlag...
Ja, ein Schlag funktioniert nicht, vor allem mit der ganzen Frischware nicht. Da kannst du einen Salat nicht fünf Wochen lang. Das geht nicht. Also das ist halt dann logistisch und so weiter halt ein bisschen Erfahrungssache und eine Rechenaufgabe. Wann fliege ich? Wie lang halte ich vor? Wie lange kann ich die Ware vorhalten? Und dann braucht man halt auch ein bisschen Wetterglück. Weil wenn das Wetter nicht mitspielt, dann kannst du halt nicht versorgen. Aber da muss man halt, das muss halt dann der Gast auch mal verstehen, dass vielleicht noch irgendwann einmal, vielleicht einmal der grüne Salat halt gerade einmal aus ist. Das muss er dann verstehen. Ja. Also da habe ich auch keine Skrupel, dass ich da sage, okay, es ist halt jetzt einmal so, weil sonst schauen wir eh immer, dass es passt, und wenn es dann einmal nicht passt, dann muss man auch mal, dann muss es auch gehen.
Was kostet denn so ein Hubschrauber? Was rechnet man das in Minuten ab? Oder
wird nicht ganz Stunden? Normal in Flugminuten abgerechnet.
Okay, und was kostet so eine Flugminute?
Ein bisschen Verhandlungssache, sage ich mal, aber wenn man es jetzt so bei den verschiedenen Anbietern anfragt, wird man so irgendwo zwischen 26 und 28 netto pro Minute sein, Euro.
Okay.
Plus, da gibt es meistens noch eine Anfluggebühr, also für den An- und Abflug. Wir mussten ein paar 100 Euro dann für die Gesamtaktion draufschlagen. Und dann geht es rein, so rein noch Zeit, wo es der fliegt.
Okay. Aber das ist schon, ja, da muss man schon gut durchorganisiert sein, weil umsonst oder ich sag mal, zu viel Zeit zu verbraten, kostet da einfach dann
enorm. Naja, nur so aus Jux oder Dollerei einen Hubschrauber herbeordern, das wird sich jeder gut überlegen. Also es braucht da schon ein bisschen ein Konzept und eine Planung. Und meistens funktioniert es, also mein Ding wäre halt so ungefähr alle zwei Wochen Hubschrauberversorgung. Und dann kommt man eigentlich da schon halbwegs durch. Es ist immer eine preisliche Sache. Man kann das Ganze dann irgendwo wahrscheinlich für einen Gast auch umlegen, aber meine Philosophie ist, also es soll immer noch auch eine Hütte bleiben. Also man sollte vermeiden, dass man da in ganz astronomischer Höhe mit den Preisen für die Kunden, für die Gäste raufkommt. Einen guten Mittelweg hat zwischen einem anständigen Niveau und einen vernünftigen Preis, dass uns dann am Ende von der Saison auch noch was überbleibt. Ja.
Das heißt aber auch, nur nochmal für mich zum Verstehen, es ist ausschließlich möglich, nur mit Tourenski hier hochzukommen, oder?
Naja, man kann auch mit Schneeschuhe. Schneeschuhe werden schon immer mehr, nur okay. Ist halt Schneeschuhe ist halt, wer Skifahren kann, der wird eher den Tourenski nehmen, weil das ist halt das wesentlich elegantere Gerät und man bewegt sich ja vor allem runter. Ist wesentlich schneller und einfacher im Winter. Aber es gibt halt auch viele, die sich im Winter in die Berge wollen und die sind keine Skifahrer. Und in den letzten Jahren sind die Schneeschuhe eher immer mehr geworden. Und wenn eine halbwegs anständige Spur ist, ist ja die Wiesbadener Hütte auch mit Schneeschuhen gut zu erreichen.
Okay, man muss, was man wissen muss, ist, auch das ist aber eine spannende Erfahrung, dass man mit dem Auto im Winter auch nicht hochkommt. Die Silvretter Hochalpenstraße ist gesperrt von beiden Seiten aus. Es gibt dann ein Tunneltaxi. Von der Montafoner Seite aus kenne ich es zumindest mal. Von der Tiroler Seite weiß ich gar nicht, wie die Beförderung Hochzuss ist. Aber allein auch das Tunneltaxi Hochzuss im Winter ist schon eine Faszination, das mal mitzumachen und dann dieses Unberührte da oben zu haben. Ist wirklich klasse und dann stelle ich mir das auch toll vor, hier hochzugehen noch, so den letzten Ding zu machen, den letzten Aufstieg noch.
Also von der Tiroler Seite funktioniert es eigentlich auch ganz gut. Also es wird da mit einer Pistenraupe wird eine Loipenspur reingelegt. Also von Hintergaltür von Wirl weg gibt es eine Langlaufloipe in das Tal rein, die auch betreut ist. Und von der Lawinenkommission, die bei Gefahrenlagen wird das natürlich gesperrt, aber sonst ist das offen und man kann da zu Fuß oder auch mit Langlaufski auf die Bielerhöhe rauf. Und ich persönlich nicht, aber man muss natürlich auch schauen, habe mir so einen Raupenquad besorgt und bin dann übers Bieltal bis vor die Hütte gefahren. Also da komme ich dann von oben zur Hütte und die letzten 300 Meter, die muss ich mir leider schenken, da ist zu steil. Aber sonst bin ich jetzt in der einen Saison bin ich über das Bieltal reingefahren. Weil man braucht natürlich die Versorgung, das ist ein Punkt, aber man braucht natürlich als Hüttenwirt auch selbst ein bisschen eine Beweglichkeit und da ist es ganz gut, wenn man mit dem Gerät halbwegs fortkommen
kann. Machst du es im Winter mit dem Personal? Sind die dann die komplette Zeit hier? Oder
die müssen eigentlich hier bleiben, ja.
Also, weil man kann jetzt nicht noch anfangen, die rauszufliegen, wenn sie mal freie Tage haben. Also das heißt, die freien Tage werden sie dann hier verbringen.
Frei ist sowieso dann, wenn schlechtes Wetter ist und wenig los ist. Wenn viel los ist, gibt es ja kein Frei. Und also dass jetzt das Personal mit dem Hubschrauber auf den freien Tag fliegt, das glaube ich, auf die Idee ist nicht einmal der verwegenste Hüttenwirt gekommen. Es gibt einzelne Mitarbeiter, die sind selber geländegängig, also mit Turnski und so weiter. Wenn der entsprechende alpine Erfahrung hat und sich bewegen kann, dann kann der natürlich auch einmal nach unten und wieder nach oben kommen. Aber der Großteil vom Personal, vom Gastropersonal, wird da in der Hütte bleiben. Aber das ist jetzt im Sommer auch nicht anders. Da gibt es jetzt wenig, die was am freien Tag einmal runter und unten irgendwo auswärts schlafen, sondern die meisten bleiben da. Und es ist halt, ich vergleiche es ein bisschen oft, wie so eine Hütte, vergleiche ein bisschen wie mit einem Schiff. Ja. Der Hüttenwirt ist ein bisschen der Kapitän, der muss sich um alles kümmern. Und die Mannschaft ist an Bord und Ende Saison geht man wieder von Bord. Ja. Das ist so. Also, gut. Zwischendurch so ein bisschen Halligalli, das spielt sie nicht so wirklich. Vor allem nicht auf der Wiesbadener Hütte, da geht es immer.
Ja, das sind auch viele, die natürlich sehr früh aufstehen, auch von den Gästen, von den Wanderern, die natürlich ihre Touren machen und dementsprechend ist, glaube ich, auch das Frühstück etwas früher wie in manchen anderen Hütten.
Ja, das ist ein guter Kompromiss. Da ist es so, man hat sehr schöne Berge, also die Silvretta ist ja wirklich, wie soll man sagen, eine Alpenmodellregion mit Gletschern, Felsgipfel, Schroff, aber es ist immer noch so, sind nicht so weite Touren. Also wenn ihr auch auf dem Pitzbuin mit 3,5-4 Stunden ist nicht so weit wie man kann drinnen und man muss nicht so früh aufbrechen. Bei mir ist es so, wenn die Schweizer kommen, die sind das gewöhnt, die müssen um 4 Uhr aus der Hütte sein, weil sonst fühlen sie sich nicht wohl. Die kriegen dann eine Thermoskanne und so und der Rest kann um 6 Uhr frühstücken und das sind alle Touren locker machbar, sind alle dann am frühen Nachmittag wieder auf der Terrasse zum Kaiserschmarrn essen und das funktioniert alles. Also man muss nicht so früh aufstehen.
Also. Okay. Ja, wie bei allen meinen Folgen komme ich zum Abschluss auch wieder zu unserer Blitzfragerunde. 6 Fragen, die ich jedem Hüttenwirt gestellt habe und die möchte ich natürlich auch hier dir heute gerne stellen. Das eine ist, du hast jetzt vorhin gesagt, du hast Bergführer gelernt. Ist das deine ursprüngliche berufliche Ausbildung oder gab es da noch was?
Also gelernt habe ich nichts, ich habe studiert und Bergführer habe ich nebenbei gemacht. Also, und dann bin ich halt beim Bergführer hängen geblieben irgendwo und beim Hüttenwirt bin ich dann gelandet. Ich habe also Physik studiert und Umweltsystemwissenschaften in Graz. Okay. Und das ist eigentlich das habe ich auch fertig gemacht. Habe dann in einem Betrieb gearbeitet als Techniker in der Holzverbrennung. Und ich war auch in einer Schule tätig als Mathematik- und Physiklehrer. Aber ja, ungeplanterweise und überhaupt nicht absehbar bin ich jetzt in der Gastronomie gelandet. Ja.
Okay.
Und ich werde es auch wahrscheinlich so weitermachen, bis ich in Pension gehe. Ja, ist jetzt nicht geplant, dass ich nochmal was anderes mache.
Und den Winterbetrieb und dann den Sommerbetrieb, was passiert bei euch oder bei dir in der Zeit dazwischen?
Ja, also es ist natürlich so, es ist nicht so, wenn jetzt der Laden dicht macht und, und für den Gast der Schlüssel umgedreht wird, dass dann die Arbeit auf der Hütte eigentlich vorbei ist. Also es gibt rundherum dann einiges zu erledigen. Vorher und nachher einiges zu organisieren, abzurechnen, mit den Behörden klarzumachen. Und dann stehe ich auch dazu, dass man eine ordentliche Pause braucht, weil wenn ich mir die Stunden zusammenrechne, dann mache ich in meinem halben Jahr Öffnungszeit mehr Stunden als ein anderer in seinem regulären Berufsjahr, sage ich mal. Und da braucht man einfach, also ich brauche sicher 1,5 Monate, wo ich absolut gar nichts mache, dass ich wieder runterkomme.
Das heißt so, für dich, wenn du jetzt alle Sachen abgeschlossen hast, wird es wahrscheinlich Anfang November sein und dann braucht man November.
Also bis Weihnachten, von November bis Weihnachten, da darf ich nichts machen, weil da muss ich mich regenerieren.
Ja. Mhm. Also und dann geht es ja schon wieder fast in die Planung, für den, wenn es
im Februar auf ist. Ja, dann geht es mit Personal und Buchung, ja. Das läuft Buchungen und so, das läuft sowieso immer, ein bisschen E-Mail schreiben, das tut man sowieso immer. Aber ich stehe einfach zu dem, dass man einfach diese Auszeit, die brauche ich. Weil sonst... Das wichtigste Kapital, das ein Hüttenwirt haben muss, das ist vielleicht nicht anders wie in jeder Leitungsposition, sage ich mal, Stressposition, das ist einfach die Nerven. Und die Nerven, die muss man sich erhalten. Und auf die muss man schauen. Es ist alles andere kann man sich irgendwo zuholen, aber die eigenen Nerven und die eigene Schlagkraft und Leistungsfähigkeit, dann, wenn es darauf ankommt, die muss man sich unbedingt erhalten.
Ja. Okay, und du hast jetzt gerade gesagt, du machst in einem halben Jahr mehr Stunden wie manche vielleicht in einem Jahr. Was hat denn für dich so ein typischer Tag an Stunden? Kann man das klassifizieren? Oder?
Ja, also ich stehe meistens, ich mache immer ganz gern das Frühstück, ich stehe in der Früh ganz gern auf, nicht? Da stehe ich meistens um 10 nach 5 oder so stehe ich auf. Weil, wie gesagt, ab 6 gibt es offiziell Frühstück und ein paar sind halt schon vorher da, dann muss das ein bisschen gekriegt sein. Dann, wenn alles gut läuft, dann gönne ich mir ein Mittagsschläfchen irgendwann am Nachmittag von 1 bis 3 oder so. Und dann bin ich wieder bis 22.30 Uhr, 23 Uhr bin ich wieder im Einsatz. Ja.
Okay.
Das sind so die Präsenz ist wichtig und ist, wie gesagt, es gibt laufend Telefon, E-Mails im Hintergrund und die Gäste sollen wir ja ab und zu mal auftauchen, als Hüttenwirt.
Das stimmt, genau. Ja. Was hast du denn für einen Lieblingsplatz selber hier um die Hütte herum?
Ja, um die Hütte herum.
Könnte auch ein Gipfel sein.
Gipfel komme ich ja so selten hin. Also wo ich hingehe, wir haben eine Kapelle herum, ich gehe in die Kapelle.
Okay.
Da, ja. Das ist eh nur kurz, ja. Also, da gehe ich mal ganz kurz rein. Und weil es, wie gesagt, es gibt neben der Arbeit und dem gibt es immer viele andere Sachen, die noch mitlaufen. Da gibt es Familie-Sachen, sonstige Sachen, die rundum in der Welt passieren, was wichtig sind. Und also es geht da nicht nur ums Geschäft und so weiter, sondern da kann man mal wieder ein bisschen overkommen und das ist so also ein bisschen ein. Also ich sagen, die Kapelle, die ist nicht überfrachtet, also da ist nicht viel drin, das ist ein ganz kahler Raum eigentlich. Aber da kann man ein bisschen zur Ruhe kommen. Also ich, weil ja. Wenn es den ganzen Tag von der Früh weg immer nur Stress ist, da gehe ich am Bach rüber, das sind 3 Minuten, dann bin ich 5 Minuten da drinnen und dann hab ich mich wieder ein bisschen beruhigt.
Sehr gut. Also wenn man da mal in die Kapelle geht und man sieht dich da sitzen, dann lässt man dich am besten auch mal kurz noch in Ruhe und wartet, bis dann die Kapelle wieder frei ist.
Ich habe mir in meiner Zeit das angeeignet, dass die Leute sehr gut merken, wenn sie mich in Ruhe lassen müssen. Also ich kann auch in der Hütte am Tisch sitzen und dann merken die Leute auch, wenn sie mich in Ruhe lassen.
Okay. Was für ein kulinarisches Schmankerl habt ihr, wo ihr sagt, Mensch, das ist ein absoluter Renner?
Ja, das ist jetzt nicht auf meinem... Das kann ich jetzt nicht für mich in Anspruch nehmen, wie gesagt, ich habe das Speisekarte zu einem guten Teil, also manche Sachen schon, aber sehr bekannt für die Hütte ist sicher der Kaiserschmarrn, wo wir entsprechend viele Eier und entsprechend viel Mehl und Milch verbraten.
Okay.
Im Laufe der Sommersaison, ja. Kaiserschmarrn auf der Wiesbadener Hütte, der hat einen Namen, ja.
Okay. Die alpine Infrastruktur, die es hier gibt, sei es jetzt insbesondere auch über den Alpenverein, was für eine Bedeutung, was für eine Wichtigkeit hat das auch für dich als Hüttenwirt?
Naja, alpine Infrastruktur.
Thema Wegewart, Thema Hüttennetzwerk.
In dem, was du sagst, da klingen eher so viele Worte an, nicht die wichtig sind, Netz. Und das Netz ist immer so, man ist ja nicht immer allein, sondern man hängt ja immer mit dem anderen zusammen, mit der ganzen Region, mit anderen Nachbarhütten. Haben wir schon angesprochen, mit Bergführern, mit der Touristik allgemein und auch mit den Gästen. Ja, wenn die da, wo sie herkommen, keine Arbeit haben und Geld verdienen, dann können sie im Urlaub da nichts ausgeben, dann können das nicht genießen. Also es ist immer ein Netz, in dem man tätig ist. Und für mich ist eben das Bergsteigen und dieses ein bisschen ein Sinnbild auch, das kann man gut vergleichen. Nicht? Also dieses Netz, das die Hütten verbindet, das die Gipfel verbindet, die Ziele, wo die Leute hinwollen, wo sie sich durch das, dass sie diese Ziele erreichen, durch das, dass sie wieder stärken, das ist wichtig für die Hütte, aber das ist eben auch wichtig für den ganzen Zusammenhalt von allem. Ja. Also ist keiner da allein. Also wenn wir die Wiesbadener Hütte da hätten, so schön sie auch ist, manche sagen, sie ist nicht sehr schön, sondern es ist ein gewachsenes Objekt da. Nur die Wiesbadener Hütte wäre gar nichts ohne das rundherum. Also es sind sehr viele da, die von Hütte zu Hütte wandern. Dann sind sehr viele da, die mit Bergführer auf den Pitzbühn steigen. Dann sind die Radfahrer da, die auch den Weg brauchen. Dann haben wir jetzt vor kurzem rund um die Hütte die Sektion da die Kletterinfrastruktur, die Klettergärten auch für Sportkletter ein bisschen gemacht. Das ist jetzt eine Gästeschicht, die war bis jetzt nicht so auf der Hütte, aber neben die ganzen Ausbildungskurse kommen da vielleicht auch wieder ein paar Leute her, neue Gästeschicht. Also das muss sich immer weiterentwickeln. Das Netz muss man immer wieder neu knüpfen und das muss man entsprechend pflegen.
Okay. Und Abschluss, was macht für dich das Leben hier oben aus? Also jetzt nicht nur hier oben auf der Wiesbadener Hütte, sondern das ist deine zweite Station. Was macht für dich das Leben aus, dass du dich auch entschieden hast, auf einer Hütte zu arbeiten und Pächter zu sein?
Also ganz ursprünglich, glaube ich, ich bin ja eher ein bisschen so ein Mensch, der seine Eigenständigkeit und seine Freiheiten liebt. Und für mich war halt die Möglichkeit, Hüttenwirt, diese Möglichkeit, das ein bisschen zu verwirklichen. Also neben der ganzen Arbeit und neben dem ganzen um die Gäste kümmern und so weiter, wo man eben eingeengt oder eingespannt ist in seinen Tagesplan, hat man doch die Freiheit, relativ viel selber zu entscheiden für sich. Man ist sein eigener Chef irgendwo, wie ich gesagt habe, zumindest auf der Hütte mal ein bisschen ein Kapitän. Und das, glaube ich, war das, warum ich immer noch in dem Metier tätig bin, weil ich doch selber Sachen umsetzen kann, für mich entscheiden kann, mein eigenes Ding machen kann. Und natürlich ist man mitten in der Natur, die was man auch gern hat. Man kann rundherum gehen. Also für mich passt es im Endeffekt so der Job. Ja, also der wesentliche Knackpunkt für mich ist einfach das, die Chance zur persönlichen Freiheit, die man halt da hat. Okay. Trotz aller der Arbeit, die einem immer umgibt, irgendwie, so wie das Wasser, in dem man schwimmt. Ja.
Gut. Ja, Emil, ich danke dir ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast. Für mich geht es jetzt nachher wieder weiter runter ins Tal und ich freue mich dann in 2 Tagen auf der Tübinger Hütte noch zu sein und den Abschluss zu machen. Von dem her wünsche ich wie immer allen Zuhörerinnen und Zuhörern einen schönen Tag, einen schönen Nachmittag, einen schönen Abend und sage vielen Dank fürs Zuhören. Servus, pfiat die.